Ich glaube, der Wettbewerb, der wird spannend werden oder bleiben, ehrlich gesagt. Das heißt, Filialgeschäft wird immer größer und die Betriebe werden immer weniger. Das ist so die eine Entwicklung, die man so sieht. Da machen 2% vom Umsatz Energiekostensteuerung, machen dich halt einfach platt. Ich kann Unternehmerin und Mutter auch in einem sein, ohne dass ich den Respekt von meinen Mitarbeitern verliere.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect. Herzlich willkommen im Finanzhelden-Podcast Schwungmasse. Ich bin Alicia und ich spreche heute mit Sophie Hinkel über das Backhandwerk. Sophie ist Geschäftsführerin der Düsseldorfer Traditionsbäckerei Hinkel in fünfter Generation und verbindet Unternehmertum und echtes Handwerk. Wir sprechen über das Spannungsfeld zwischen traditioneller Backkunst und automatisierten Prozessen, über Kostentreiber im Unternehmen, welche Tipps sie zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat und welche Veränderungen auf uns und das beliebte deutsche Brot zukommen werden. Liebe Sophie, herzlich willkommen im Finanzhelden-Podcast.
Vielen Dank, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Erzähl doch mal kurz, wer bist du und was treibt dich vor allem an?
Wer bin ich? Wie du gesagt hast, mein Name ist Sophie. Ich bin 29 Jahre alt und leite seit 4 Jahren unseren Familienbetrieb hier in Düsseldorf, in fünfter Generation mittlerweile. Und was mich antreibt, ist ja irgendwie mal ein bisschen was anders zu machen. Ich glaube, das prägt auch unseren Betrieb. Also wir sind jetzt nicht der klassische Bäcker auf das, was man halt kennt im Filialgeschäft, sondern immer so ein bisschen was anders ist. Und das finde ich auch sehr spannend, einfach immer mal zu gucken, wo sind die Grenzen und wie kann man die Grenzen noch ausdehnen.
Klingt schon spannend und ich freue mich auch, da noch ein bisschen mehr drüber zu erfahren, welche Grenzen du genau hier nochmal so ein bisschen ausdehnen möchtest. Wir fangen aber mal chronologisch an. Mit 25 Jahren hast du euer Familienunternehmen mit über 100 Mitarbeitenden übernommen. War das schon immer dein Kindheitstraum?
Nee, auf keinen Fall. Also ich habe immer gesagt, ich will das nicht machen, weil ich das gar nicht für mich gesehen habe. Und dann ist so ein bisschen mit dem Abi und dem sich dann doch ein bisschen mehr mit sich auseinandersetzen, eben der Wunsch gekommen, dass ich sage, ich möchte doch den Familienbetrieb weiterführen, weil ich einfach in meinem kleinen Universum, was ich hier habe, einen sehr, sehr großen Einflussbereich habe und auch einfach was Besonderes zu schaffen, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und tatsächlich auch, und das ist was ich selber jetzt auch in meinem Familienleben genieße, meine Eltern wohnen immer noch auch über der Backstube. Also ich sitze gerade im Büro, quasi in meinem Elternhaus, direkt an der Backstube. Das heißt, wir haben als Familie, ich habe 4 kleine Geschwister, sehr, sehr viel zusammengelebt. Also jedes Mittagessen, jede Mahlzeit haben wir zusammen gegessen und waren tatsächlich trotzdem, obwohl meine Eltern viel gearbeitet haben, immer sehr nah dabei. Und genau, das kann ich mit meinem Sohn jetzt genauso leben. Der ist dann bei Oma und Opa zu Hause und liebt es, durch die Backstube zu flitzen. Und das ist einfach auch ein Vorteil, den ich sehr, sehr genieße.
Cool. Welche Werte und Traditionen gibt es einerseits, die du behalten möchtest und andererseits aber auch, ja, sagst, dass du da ein bisschen frischen Wind reinbringen möchtest?
Also bei Traditionen denke ich ganz klar an das, wie wir Backwaren herstellen und die Art und Weise, wie wir Backwaren verkaufen in unserem aktuellen Geschäft. Wenn mich die Leute fragen, was so meine Vision oder was mein Plan ist, ob ich jetzt expandieren will, dann sage ich immer, ich möchte keine weiteren Filialen. 100 Mitarbeitende im Tagesgeschäft sind mir ausreichend genug. Man hat noch zu allen einen guten Draht. Das heißt, mein Ziel ist es wirklich, diese Tradition zu behalten, handwerklich zu arbeiten, kaum Anlagen zu haben, beziehungsweise da werden wir sehen, wie es die nächsten Jahre sich entwickelt. Aber vor allen Dingen, und das finde ich so schön, eben dieses Einkaufserlebnis zu haben mit Menschen, die einfach Freude an ihrem Beruf haben. Das ist so das, was ich sehr gern bewahren möchte. Und da sind so Werte wie Verlässlichkeit, Respekt, so diese ganz, so einfach alte, wenn man das so sagen kann, traditionelle Grundwerte sind mir da einfach sehr, sehr wichtig. Und mir ist aber auch als Wert wichtig, neugierig zu sein und vor allen Dingen auch mutig zu sein, einfach mal neue Dinge auszuprobieren, auch wenn man gar nicht weiß, ob es funktionieren kann oder nicht. Und das sind dann so die Bereiche, wo ich sage, ich möchte das Universum von dem Betrieb, den ich übernommen habe, den mein Papa eigentlich perfektioniert hat in seiner operativen Geschichte, dann ein bisschen verlassen, um zu schauen, wo ich mich als Unternehmerin auch noch austoben kann.
Wie ist dann so dein Blick auf die Branche, auf das Backhandwerk und die Entwicklung dessen in ganz Deutschland?
Also von den Strukturzahlen her sehen wir, dass es immer weniger Bäckereien gibt, aber immer mehr Verkaufsstellen. Das heißt, große Bäckereien kaufen kleine Bäckereien, die es einfach nicht mehr schaffen oder auch keine Nachfolgerin oder Nachfolger haben, auf. Das heißt, Filialgeschäft wird immer größer und die Betriebe werden immer weniger. Das ist so die eine Entwicklung, die man so sieht. Und die andere Entwicklung ist, und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es zeigt, dass da noch so viel Wert drin steckt, ist, dass wir in Deutschland sehr, sehr viele Neugründungen haben von Bäckereien. Also so wirklich kleine Konzepte, die auch gar nicht auf Filialisierung aus sind, sondern so ein bisschen das, was wir ja auch machen, einfach in einem gewissen Maße nachhaltig auch mit sich selber und dem Ganzen umgehen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das sich einfach noch weiter zuspitzen wird. Also es wird immer mehr große Filialisten geben, aber es wird bestimmt viel, viel kleine Bäckereien geben, die einen ganz anderen Wert noch mitbringen. Und das darf man auch nicht wegdenken. Die Industriebäcker schlafen ja auch nicht. Und das sind auch zum Teil Bäckereien, die auch sehr, sehr gute Produkte machen. Also es gibt natürlich nicht nur die, keine Ahnung, Haribo ist ja der bekannteste dieser Welt, sondern auch viele andere, die auch sehr, sagen wir mal, chemieunintensiv arbeiten, wenn man das mal so sagen kann. Also die schlafen auch nicht. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich glaube, der Wettbewerb, der wird spannend werden. Oder bleiben, ehrlich gesagt.
Bleiben wahrscheinlich. Und gerade wenn du so sagst, dass es so verschiedene Entwicklungen gibt, wo sagst du, möchtet ihr euch da weiterhin eingliedern? Also ist das so, wie es jetzt aktuell ist, ist das fein? Oder sagst du, möchtet ihr euch da auch ein bisschen anpassen?
Nee, so wie das aktuell ist, ist es fein. Beziehungsweise wir können oder wir möchten noch viel besser daran werden, das, was wir machen, auch wirklich nach außen zu kommunizieren. Weil bei uns wird alles in einer Backstube gefertigt, direkt an unserem Laden, also wirklich, wie es einfach früher war. Wir haben in der Backstube nur Fachpersonal, wir haben keine einzige Hilfskraft extern und da bin ich echt, also das ist super selten geworden. Aber das ist einfach, weil man bei uns den Beruf des Bäckers auch lernen kann. Das heißt, das ist, oder ausüben kann, das ist einfach das, was ich noch mehr schärfen möchte, mehr fokussieren möchte, weil ich einfach davon überzeugt bin, in der Welt, in der KI einen immer größeren Raum einnimmt und das tut er für mich auch in der Unternehmensplanung und Steuerung definitiv, wird aber der Wert von etwas Menschlichem und von was menschlich Hergestellten einfach viel weiter steigen und das ist auch genau das, was mich so antreibt, dass man sagt, man hat hier einfach diesen menschlichen Aspekt, dieses Miteinander, dieses Schaffende und im Endeffekt das machen unsere Leute hier den ganzen Tag. Die bescheren anderen Leuten ein schönes Familienfrühstück oder einen Grillabend mit Freunden. Es ist so viel Lebensqualität, was man den Leuten mitgibt. Und das, finde ich, wird gerade sehr verloren oder geht gerade sehr verloren. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man das einfach schärft und einfach bei sich bleibt und bei sich treu bleibt.
Jetzt hast du KI als externen Faktor schon angesprochen, was dich als Unternehmerin wahrscheinlich mit beschäftigt, aber vom Handwerk erstmal fernbleiben soll. Welche innovativen oder vielleicht auch automatisierten Prozesse gibt es denn im Backhandwerk und wie gehst du oder ihr da persönlich mit um?
Da gibt es tatsächlich von bis, also hochautomatisierte, KI-gesteuerte Backstuben, auch kleine Backstuben, die einfach sagen, ich brauche hier mein Know-how. Es sind häufig eher frisch gegründete, also noch nicht so alt eingesessene Bäckerinnen und Bäcker da, bis halt hin von, ich habe da gar keinen Bock drauf. Und ich muss sagen, vor 2 Jahren hätte ich auch noch gesagt, Automatisierung kommt mir nicht in die Tüte. Und der realistische Blick jetzt für mich ist Automatisierung so weit, dass es den handwerklichen Prozess nicht beeinflusst. Also wir schauen jetzt bei allen Investitionen, die wir tätigen, zum Beispiel brauchen wir jetzt demnächst ein neues Silo. Das wird auf jeden Fall schon smarte Schnittstellen haben. Wir werden die jetzt noch nicht verwenden müssen, weil wir einfach noch das Fachpersonal haben und dieser Change noch nicht nötig ist. Aber wir sind trotzdem auch, gerade was die Kostenstruktur angeht, das ist so dann der zweite Winkel, der da reinkommt, im Bäckerhandwerk typischerweise bei 50% Personalkosten vom Gesamtumsatz, was eine sehr, sehr also intensive Geschichte ist, brauche ich keinem erzählen. Wenn wir jetzt weiter das Lohnkostenniveau haben, was so angetrieben wird. Und ich vermute, dass mit KI, mit erhöhter Produktivität, gerade im Wissensarbeitsbereich, wahrscheinlich eher die Preise noch weiter nach oben gehen. Ich aber ein Brötchen nicht für 5 Euro verkaufen möchte und kann. Einfach ehrlich auch sagen muss, ich muss meine Personalquote im Auge behalten. Und das bedeutet auch, wenn jetzt Mitarbeiter in Rente gehen, kann ich die Stelle zur Not nicht nachbesetzen. Einfach aus dem Grund, dass ich mir das nicht leisten kann. Nicht, dass ich das nicht möchte. Wir haben auch viel Fachpersonal, was wir ausbilden, die wir zum Teil einfach nicht übernehmen können. Und das ist so ein bisschen die Perspektive aus beiden Seiten. Also einfach die Kostenseite im Blick zu behalten mit der Entwicklung, die da ist und meiner Vermutung einfach, dass es noch viel, viel mehr nach oben geht. und eben der Möglichkeiten, die da sind, das Handwerk zu unterstützen, aber auf keinen Fall zu ersetzen.
Also die Effizienzsteigerung, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, kann ja dann auch zu was Positivem beitragen und euch auch in Expansionsgedanken, auch wenn du sie jetzt gerade nicht hast, unterstützen. Wie siehst du da so das Spannungsfeld auch wieder eher auf die Branche gesehen zwischen diesem traditionellen Handwerklichen und dann aber eben auch den neuen Technologien, die da mit reinkommen können?
Also in den meisten großen Filialbetrieben hat man so oder so schon sehr viel Technologie. Das ist auch so ein bisschen das Thema Fachkräftemangel ist da einfach wenn ich 100 Filialen habe, habe ich natürlich einen ganz anderen Personalbedarf. Da ist Fachkräftemangel einfach ein Thema, gerade auch in der Backstube. Das heißt, ich muss einen gewissen Automatisierungsgrad haben, damit Hilfsarbeiter die einfachen Tätigkeiten machen können. Ich brauche aber natürlich viel Ausstoß. Ich muss viel Ware nach draußen bringen. Da ist es gar nicht anders möglich. Also ich glaube, dass die Entwicklung dahingehend einfach noch sich weiter steigert. Aber das ist immer eine Frage wirklich, wieso der Unternehmer oder die Unternehmerin oder eigentlich ist das Bäckerhandwerk nur Familienunternehmen gefühlt, wie die Familie halt sagt, sie möchte auch ihr Unternehmen nach außen repräsentieren. Also ich kenne viele, also wir sind viel im Austausch, viele, die sagen, ich sehe mich als Nahversorger. Ich muss schauen, dass ich hier einen günstigen Preis für meine Kundinnen und Kunden schaffe. Das ist natürlich auch von der Region abhängig. Das ist natürlich irgendwo mit einem hohen Automatisierungsgrad geht es einher. Ich sage jetzt zum Beispiel, okay, unsere Backwaren sind nicht günstig, sie sind definitiv preiswert, aber natürlich in einem anderen Preissegment, als dann andere Kollegen unterwegs sind, einfach weil ich sage, aber ich möchte meinen Fokus hier setzen. Es hat alles auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube, da wird man merken einfach, auch welcher Betrieb fit ist und auch Lust hat, sich zu bewegen und welcher sich halt einfach echt vollkommen abhängen lässt.
Geht auch Qualität verloren bei den Endprodukten durch diese Automatisierungsprozesse?
Ich denke mal, wenn man es nicht mit einer gewissen Produktliebe macht, ja, definitiv. Also das größte Problem, was viele Anlagen zum Beispiel einfach haben, ist, dass sie relativ feste Teige benötigen. Feste Teige bedeutet, dass nicht so viel Saftigkeit oder Frische drin ist. Das ist aber, glaube ich, gar nicht mal unbedingt so das große Problem, sondern wenn ich vorher einen schönen Teig mache, also auch den lange reifen lasse und viel Aroma entsteht und das dann in diesem Prozess auch nicht kaputt mache, kann man auch mit einem hohen Automatisierungsgrad gute Qualität erreichen. Das ist, also das eine sagt, ist nicht das andere. Das ist aber auch wieder eine Frage, wie man sein Unternehmen gerne entwickeln möchte und vor allen Dingen natürlich auch, wie viel Fachkräfte ich habe, weil ein Teigmacher, eine Teigmacherin ist schon sehr, sehr wichtig. Und gute zu finden und zu halten ist natürlich genauso spannend und wichtig.
Jetzt so auf unsere Gesellschaft in Deutschland bezogen, gibt es zumindest meinem Gefühl nach immer mehr verschiedene Ernährungsweisen. Also wie jetzt die vegane, die in den letzten Jahren ja auch stärker wurde, glutenfreie, besonders nachhaltige KonsumentInnen. Siehst du da auch eher Chancen drin oder sind das Herausforderungen für das Handwerk?
Ich sehe da eigentlich ganz, ganz große Chancen drin, weil wenn man sich mal überlegt, dass ein Brot eigentlich schon immer vegan war, das ist ja nur Getreide und Wasser und Salz, wenn man es richtig macht, beziehungsweise wenn man es richtig macht, ist das falsche Wort, aber das ist das Grundprodukt einfach. Es ist was regional angebaut wird und es ist was eigentlich auch mit wenig Energieaufwand gebacken werden kann. Dann ist das für mich so ein bisschen die Antwort der Zukunft. Also wenn man Brot vernünftig macht, also den Teig ordentlich macht, mit gutem Getreide arbeitet, dann hat man ein sehr, sehr gesundes und sehr, sehr nährstoffreiches Produkt, was ja auch in der deutschen Brotkultur sehr beliebt ist. Und von daher sehe ich das eher als Chance. Das ganze Thema glutenfrei ist natürlich ein Thema, also das ist ja genau unser Ding mit dem Mehl und dem Gluten. Aber da gibt's ja auch unfassbar viele spannende Menschen, die sich das auch zur Aufgabe gemacht haben, da einfach eine Alternative zu finden für diese Menschen, die darauf verzichten müssen. Ich bin immer der Meinung, eine Glutenunverträglichkeit kommt, glaube ich, eher daher, dass man schlechtes Brot isst. Und viel, also wenn man jetzt keine Zöliakie oder das natürlich auch attestiert hat, aber Getreide ist nicht verdaubar, wenn man es nicht vernünftig in einem Teig auch sich abbauen lässt. Aber ich sehe das eigentlich ehrlich gesagt als Chance an. Man kann da super kreativ sein.
Cool. Jetzt, die Personalkosten hast du schon angesprochen. Die sind relativ hoch. Wie profitabel ist das Backhandwerk heute im Vergleich zu früher?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich von der Profitabilität nicht so extrem viel geändert hat. Also ich kann jetzt so im Beispiel von uns reden. Mein Vater hat das immer so gemacht, es hat funktioniert und die Zahlen haben immer gestimmt und deswegen hat man es so weiterlaufen lassen. Und ich bin jetzt eher so ein, okay, es läuft halt nicht mehr so viel früher, Preise sind teuer, wir müssen gucken, wie wir den Umsatz stärken können, wir müssen ein bisschen mehr wirklich auch Controlling-basiert das Unternehmen steuern und haben schon natürlich 1-2 Prozentpunkte an Gewinn auch verloren in einem üblichen Jahr. Das ist so jetzt im Beispiel von unserem Betrieb. Ich weiß aber von ganz vielen anderen Betrieben, dass sie massive Probleme haben mit Rückgängen von Kunden, Umsatzeinbußungen, trotz Preiserhöhungen, die das natürlich irgendwie auch wettmachen, weil die Betriebe nicht geöffnet werden können, die Filialen nicht geöffnet werden können, kein Personal da ist. Und das sehen wir ja auch da draußen. Wir in der Branche nennen das Bäckersterben. Es ist de facto einfach ein Ding, was passiert, dass ganz viele kleine Handwerksbäckereien, wo vielleicht, so wie es bei uns ganz früher eben auch war, ne? Mein Opa stand in der Backstube und hat gebacken, meine Oma hat den Laden gemacht. Da ist man halt Bäckermeister und nicht Unternehmer im Sinne von, ich mache hier das große strategische Ziel und Controlling. Und ich glaube, dass ganz viele Betriebe, die einfach sagen, nee, ich möchte einfach Bäcker sein als Unternehmer oder als Inhaber dieses Ladens, glaube ich, dass das schon echt schwierig ist, das dann wirklich auch umzusetzen. Und das ist auch gerade der Grund, eigentlich habe ich ja eben gesagt, energieintensiv ist das, was wir hier machen, auf einer gewissen Art und Weise nicht. Je mehr Filialgeschäft hat, desto mehr Energiekosten hat man im Verhältnis. Aber wenn wir von einer Gewinnmarge von, ich würde mal sagen, 3-12% kriegen, je nachdem, wie gut der Betrieb organisiert ist. So, und wenn dann ein kleiner Betrieb auf einmal Energiekosten hat von hier nach Köln, das ist bei uns genauso, das vorletzte Jahr 24 war für uns eigentlich eine Nullnummer, weil wir einfach so krasse Energiekosten hatten, weil ich dazu gezwungen war, während des Angriffskriegs zu kaufen. Da machen 2% vom Umsatz Energiekostensteuerung, machen dich halt einfach platt. So, und das ist so ein bisschen der Grund dahinter. Also Profitabilität hat sehr viel mit Steuerung zu tun und sehr viel mit einem genauen Hinschauen. Und das sieht man. Es gibt Betriebe, die da sehr stark drin sind, die auch gute Ergebnisse fahren. Und dann gibt es halt eben die Betriebe, wo es ein bisschen schwieriger ist.
Nimm uns doch gerne nochmal so ein bisschen mit hinter die Kulissen. Rohstoffe sind jetzt natürlich Kostenfaktoren. Personal, Energiekosten hast du auch schon angesprochen. Was gibt es ansonsten noch an Kostentreibern und wie unterscheidet sich da eure Struktur im Vergleich zu großen Industriebäckereien?
Also ich glaube, der große Unterschied zwischen uns und Industriebäckereien ist vor allen Dingen die Personalkostenstruktur. Beziehungsweise das ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Bäcker, der ein Filialnetz hat, weil einfach die Filialen einen sehr hohen Faktor an Personalkosten mitbringen, und einem Bäcker, der vielleicht einfach nur B2B-Geschäft macht. Das ist schon dann eine spannende Unterschied von ein paar Millionen Euro, gerade wenn wir um große Industriebäcker gehen. Ich habe mich mal ein bisschen im Vorhinein nochmal schlau gemacht und habe festgestellt, zum Beispiel ein großer Industriebäcker mit dem Umsatz, den er gemeldet hat und den Mitarbeiteranzahl, da macht ein Mitarbeiter das Vierfache an Umsatz von dem, was bei uns passiert. Einfach weil man ganz anders aufgestellt ist. Also das ist ein großer Unterschied. Rohstoffeinkauf habe ich natürlich als Industriebetrieb einen viel größeren Hebel. Wir hier als kleine Bäckerei in der Düsseldorfer Altstadt sind froh, dass der Mehllaster überhaupt noch reinkommt. Aber ja, was sind Kostentreiber sonst bei uns? Es ist natürlich immer das Thema, wenn eine Anlage ausfällt, Reparaturen hier. Gerade wenn man einen Altbestand baut, arbeitet, so wie wir, also unsere Bäckerei haben wir in den 60er Jahren von einem Bäcker übernommen. Da ist halt immer irgendwas. Also das sind so die klassischen Kostentreiber, die jetzt abgesehen von Investitionen noch da sind. Aber du hast genau die genannt, die bei uns wichtig sind. Ne? Also Personal ist das Höchste, dann kommt Rohstoffe. Und dann sind wir schon bei Themen wie Miete, Kfz ist ein großes Thema. Versicherungen werden immer teurer. Wir müssen natürlich gut versichert sein, immer schauen, ob uns gegen die neuen Risiken wie Cyberangriffe und so versichern zu können. IT wird ein immer größeres Thema. Da braucht man auf einmal einen neuen Server, kriegt man noch einen Industrie-PC dazu, um Backup zu haben. Und staunt nicht schlecht bei der Rechnung. Also das sind andere Themen, die es vorher einfach nicht gab.
Für mich als Verbraucherin, ich merke dann natürlich die Preise auch am Brötchen, am Brot. Und da denkt man natürlich zuerst an die Inflation. Hast du Beispiele aus den letzten Jahren, wie da die hohen Inflationsraten sich auf eure Preise ausgewirkt haben?
Also einfach der Effekt der Inflationsrate. Wir sind tarifgebunden, das heißt Gewerkschaft und eben unsere Innung verhandeln immer die Gehälter unserer Mitarbeitenden in einem relativ regelmäßigen Abstand oder die werden einfach von der Gewerkschaft aufgekündigt, was einfach natürlich mit dem Ding zusammenhängt, dass alles teurer wird, also dass die Inflation einfach da sich zu Buche schlägt, werden unsere Löhne teurer, das heißt, ich muss die Produkte teurer machen. Das ist, wenn man ein bisschen Ahnung von Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft hat, natürlich nicht sinnvoll, weil das einfach eine Lohnkostenspirale lostritt. Und vor allen Dingen auch, gerade wenn wir über das Thema Mindestlohn diskutieren, ich finde, wir sollten eher über das Thema Tarifbindung diskutieren, weil die Autonomie, also die Tarifautonomie sollte einfach bei Gewerkschaften und Arbeitgebern leben. Und dann da gucken, dass es eine Bindung gibt und nicht einfach von unten immer nachschieben, weil natürlich sind meine Mitarbeiter alle pissig, wenn sie halt gefühlt 30 Cent mehr als der Mindestlohn verdienen laut Tarif, obwohl sie was gelernt haben. Das kann ich gut nachvollziehen, aber mir sind dann irgendwo als Betrieb dann die Hände gebunden, dass ich sage, ich kann einfach nicht mehr Geld zahlen. Das funktioniert nicht. Oder ich muss Stellen streichen und das sehe ich auch in ganz anderen Branchen bei meinem Mann, der sagt, ich habe halt Budget X, ich muss aber Menschen einstellen, die sind eigentlich alle überbearbeitet, aber ich kann niemanden einstellen, weil das Gehalt wird jetzt wieder teurer. Das heißt, es muss jetzt wieder noch eine Person weniger sein. Und das ist einfach was. Das nervt mich. War jetzt ein kleiner Exkurs zu deiner Frage, zu dem, was mich nervt. Aber ja, die Inflation spiegelt sich in den Preisen wieder, einfach weil die Löhne teurer werden. Und natürlich nicht nur unsere Löhne, sondern auch die Löhne der Leute, die uns zuliefern.
Verstanden. Welche Maßnahmen können denn aber jetzt helfen, um das Handwerk finanziell, aber auch gesellschaftlich, glaube ich, langfristig zu stärken?
Ja. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich bin für eine Tarifbindung und keine krasse Mindestlohnanhebung, weil es einfach die Thematik verschiebt und es keine Lösung für das Problem gibt. Das mal so zum einen. Und dann bin ich dafür, dass wir vor allen Dingen für die Berufe, die einfach leider nicht viel zahlen, weil wir, wie gesagt, ein Dachdecker kann den Preis für ein Dach durchreichen. Ich kann ein Brötchen nicht für 3-4 Euro verkaufen, beziehungsweise möchte ich gar nicht, möchte nicht nur Luxuskunden anziehen. Da muss man einfach mal schauen, dass netto irgendwo mehr überbleibt. Ich sehe es halt wirklich, die Krankenkassenbeiträge, die steigen, dass alles, was abgegeben wird, ist immer so, die Leute kommen halt mit ihrer Gehaltsabrechnung zu mir und sagen, Sophie, guck mal, was bleibt denn hier von meinem Weihnachtsgeld über? So, ja, ich weiß. Also, verstehe ich. Finde ich auch echt peinlich. Ist auch echt einfach nicht eine Sache, wo man sich denkt, das ist eine Anerkennung für eine Arbeit, die man geleistet hat. Und da, finde ich, könnte man schon mal so ein bisschen mehr drauf eingehen. Plus, wenn wir jetzt über Dinge wie Industriestrom oder so reden, der deutsche Mittelstand, und da zähle ich uns jetzt einfach mal zu, ist einfach das Rückgrat und auch schon damals gewesen beim Aufbau des Landes wieder zu dieser wirtschaftlichen Prosperität, die wir eigentlich hatten, maßgeblich da gewesen. Und man jedes Mal einfach, weil die Leute im Mittelstand halt arbeiten, mit dem Kopf im Betrieb stecken und nicht auch noch das Geld haben, Lobbyarbeit zu machen, einfach am langen Arm so ein bisschen verhungern zu lassen. Und das, finde ich, ist einfach ein falsches Zeichen an die Leistungsträger, die wir in diesem Land einfach auch noch haben. Sind ja nicht alle faul, wie es immer dargestellt wird. Das finde ich einfach schwierig. Also das sind so ein paar Maßnahmen, ne? Also wirklich einfach bei den Leuten, die auch einfach in Branchen unterwegs sind, wo es vielleicht einfach nicht so viel möglich ist, auch als Betrieb zu geben, zu sagen, okay, man gibt hier einfach Entlastung, dass unten mehr ankommt bei den Menschen, dass sich die Arbeit auch lohnt in dem Sinne und ein bisschen mehr Gleichberechtigung. Also ich will gar keine Almosen haben, ich will nur Gleichberechtigung haben. So, ja.
Dir als Unternehmerin ist moderne Führung wichtig. Und apropos Gleichberechtigung, haben wir auch schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Magst du da mal ein bisschen Einblick geben, was das für dich bedeutet und wie du das für dich in eurem Unternehmen umsetzt?
Ja, gerne. Also moderne Führung heißt für mich, dass man miteinander transparent, wertschätzend und klar umgeht. Ich habe in den letzten 4 Jahren sehr, sehr viel lernen können darüber, einfach durch mein Learning by Doing hier jeden Tag, und habe das auch über die Zeit noch angepasst, weil ich am Anfang mal dachte, ich muss alle mitnehmen und wir machen jetzt hier da noch ein Meeting und die Leute wollen doch dabei sein, und dann halt festgestellt, dass das wirklich ein krasser Clash zwischen Realitätswelten ist, um dann einfach zu schauen, okay, wo kann ich die Mitarbeiter abholen, wen kann ich überhaupt abholen? Weil ich werde nicht alle Leute in einer gewissen Art und Weise mitnehmen können. Die sind gar nicht daran unbedingt interessiert, auch so viel über den Betrieb zu wissen und quasi sich einzusetzen und mitzuwirken und das auch gar nicht persönlich zu nehmen, sondern das ist einfach de facto so. Das sind auch einfach Menschen, die sich diesen Beruf ausgewählt haben, weil sie sich freuen, wenn sie kommen, einfach gesagt zu bekommen, was sie zu tun haben. Und gar nicht wertend. Das gibt Sicherheit. Aber was dann für mich moderne Führung ist, ist, dass nicht unser Bäckermeister in der Backstube steht und dann quasi von oben herab wie der König die Leute da scheucht, sondern dass das eben auf eine wertschätzende Art und Weise gemacht wird, dass der Mensch eben zählt. Und das ist das, was mir wichtig ist. Und dann einfach zu schauen, okay, wo habe ich denn hier die ein, zwei Leute im Laden, wo ich weiß, die kann ich mitziehen und begeistern und so ein bisschen für das, was wir machen, auch noch aufladen und die dann eben mitzunehmen in so ein bisschen anderen Konzepten, als es halt eben vorher war. Ja.
Jetzt bist du auch junge Mutter und euer Kind flitzt durch die Backstube, hast du eingangs gesagt. Wie organisiert ihr euch da als Familie mit eurem Kleinkind?
Ja, also mein Mann ist tatsächlich in Elternzeit gewesen, 2 Jahre lang, was von vornherein klar war, als wir uns halt eben kennengelernt haben, beziehungsweise als wir dann ich den Betrieb übernommen habe, war es halt klar, dass ich sage, ich kann nicht in Elternzeit gehen, ich kann nicht zu Hause bleiben. Für ihn war es aber überhaupt gar kein Problem. Und er hat eben die Elternzeit gemacht. Und das Schöne, was ich ja auch eingangs gesagt habe, ist, er ist dann halt einfach mittags mit dem Kleinen zu meinen Eltern gekommen oder ganz am Anfang, als ich ihn noch gestillt habe, hat er ihn reingereicht, als ich habe ich ihn gestillt und dann ist er wieder spazieren gegangen mit ihm. Also ich war die ersten 3 Monate tatsächlich zu Hause und dann bin ich wieder langsam arbeiten gegangen. Und so organisieren wir das Familienleben. Muss aber wirklich sagen, das ist schon echt knackig, weil, und das muss ich für mich wirklich auch lernen, ist, ich kann Unternehmerin und Mutter auch in einem sein, ohne dass ich den Respekt von meinen Mitarbeitern verliere. Also ich habe jetzt zum Beispiel, mittwochs nachmittags ist immer Zeit mit meinem Sohn. Und das musste ich erstmal für mich lernen, weil ich dachte, Handwerk, wir sind hier alle hart und beim Handwerk zählt nur, wer viele Stunden kloppt. Da auch für mich zu lernen, so nee, das macht keinen Sinn. Also macht wirklich keinen Sinn. Und ich merke auch, seitdem ich das so ein bisschen mehr verinnerliche, kann ich auch viel, viel besser für den Betrieb da sein. Weil die ersten 1,5 Jahre, mein Sohn wird jetzt bald 2. Ich bin richtig am Rad gedreht. Das war einfach nur anstrengend.
Ja, da auch immer wieder so den Spagat zu machen für sich selbst, fürs Unternehmen, für die Familie. Ja. Da hat man ja viele Rollen, die man vereinen möchte. Und jetzt gerade hier im Podcast haben wir schon mit vielen Frauen gesprochen und verschiedenste Vereinbarkeitsmodelle auch kennengelernt. Und ja so auch die verschiedenen Perspektiven aus der Community kommen da immer wieder rein. Was möchtest du an der Stelle an unsere Zuhörerinnen mitgeben, was das Thema Vereinbarkeit, Karriere angeht? Ja.
Also ich möchte mitgeben, dass man sich austauschen muss, weil die Idee mit, also was heißt die Idee? Das ist keine Idee, sondern dieses, es ist auch okay als Unternehmerin, sich den Nachmittag freizunehmen, um mit seinem Kind Zeit zu verbringen, habe ich erst quasi mich ermutigt dadurch, dass wir in einem Netzwerk sehr, sehr offen darüber gesprochen haben, wie jede von den Frauen, die da alle Karriere gemacht haben, eben das Thema Vereinbarkeit für sich gelebt haben und diesen Mut dann auch einfach zu haben, dazu zu stehen und sich dieses Recht einfach mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auch zu nehmen, weil die Systeme da draußen sind einfach eigentlich gemacht für eine Person bleibt 100% zu Hause und eine Person ist 100% bei der Arbeit. Aber so möchte ich mein Familienleben nicht leben. Ich möchte für meinen Sohn da sein und ich möchte auch irgendwo gleichberechtigt präsent sein. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, und das ist was ich auch mitgeben möchte, was ich für mich wirklich lernen musste, diese Me-Time, die man ja immer so schön sagt, auch wirklich sich zu nehmen. Und das bedeutet, dass man einfach weniger Stunden, ich arbeite weniger Stunden. Das heißt aber nicht, dass ich weniger produktiv bin. Auch nochmal so ein Wink Richtung Kanzler Merz, der ja sagt, jeder kann mal 40 Stunden arbeiten. Das ist nicht realistisch, wenn man sagt, Vereinbarkeit. Und wir reden hier ja nicht nur über Familie, sondern wir reden auch über Pflege. Das wird so ein großes Thema werden. Da muss man einfach andere mutige Leute sich angucken und sagen, das fühlt sich so an, als ob es für mich passen kann. Und vielleicht funktioniert es ja nicht. Aber ich kenne zum Beispiel auch aus meinem Netzwerk, die hat in ihrer Firma einfach so einen Frauenaustausch gegründet. Wie lebt ihr das für euch? Welche Sachen funktionieren für euch? Um da einfach zu sagen, man lernt voneinander, man lernt miteinander und man ermutigt sich, um dann eben Strukturen zu schaffen, wie es auch klappen kann. Und gerade als Mutter, ich merke das ja immer selber, man ist ja eigentlich so emanzipiert, um es jetzt mal in den alten Worten zu sagen, aber man rutscht automatisch in so viele Rollen rein oder in so viele Dinge, wo man sich denkt, das muss ich doch jetzt machen, sonst bin ich die schlechte Mutter, wie auch immer. Ne, das Wort Rabenmutter gibt es nur in der deutschen Sprache. Es ist ja eigentlich so abgefahren, und sich dieser ganzen Mechanismen einfach auch bewusst zu sein und auch zu Hause quasi für sich einzustehen. Einfach mal zu sagen, nee, ich bringe den Kleinen jetzt heute Abend nicht ins Bett. Ich brauche einfach mal 5 Minuten für mich selber. Genau. Und vor allen Dingen Hilfe von außen annehmen.
Eigene Grenzen setzen, sie auch einhalten, sich austauschen und netzwerken, wie machen es andere,
ja,
und nicht den Anspruch haben, alles allein schaffen zu müssen, sondern genau, Hilfe auch anzunehmen. So,
yes,
einmal zusammengefasst. Aber zum Abschluss, liebe Sophie, möchte ich nochmal den Bogen spannen zum Beginn unseres Gespräches.
Mhm.
Wir haben dich als Unternehmerin kennengelernt, einen Einblick in euer Traditionsgeschäft bekommen und über die Chancen und Herausforderungen des Backhandwerks in Deutschland gesprochen. Wagen wir einen Blick in die Glaskugel. Wo siehst du das Backhandwerk in 10 Jahren?
Ich glaube, dass wir ein paar sehr, sehr starke Betriebe haben werden, die das Thema Automatisierung und KI für sich wirklich perfekt nutzen, um sehr viel Effizienzsteigerung zu haben. Ich glaube aber auch, und das ist ja das, was wir schon merken, dass diese Romantisierung des Bäckerhandwerks auch zurückkommt und wir ganz viele kleine Boutique-Bäckereien haben, die da einen ganz anderen Schwerpunkt setzen. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dazwischen wird es nicht viel geben.
Hast du einen Tipp für unsere Zuhörerinnen, wie sie beim Kauf von Backwaren bewusster handeln können, sowohl für die eigene Ernährung als auch zur Unterstützung des Handwerks?
Also am besten natürlich immer beim Handwerksbäcker des Vertrauens einkaufen. Und da muss ich sagen, zählt das Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes und auf der Ebene, Metaebene. Also wenn ich merke, ich vertrage das gut und es ist alles gut, dann scheint auch das Produkt gut gemacht zu sein. Und auch so dieses, fühle ich mich hier denn wohl beim Einkaufen? Gehe ich gerne hier hin? Ist das so vielleicht wirklich auch dieses Nachbarschaftliche, was man einfach lebt, dieses Gemeinschaft, die man da leben kann? Das ist auf jeden Fall wichtig. Und ansonsten hilft natürlich immer ein Blick auf die Zutatenliste, was da drin ist oder ob mein Bäcker damit wirbt oder meine Bäckerin, dass sie mit langer Teigführung arbeitet, mit hauseigenen Sauerteigen. Das ist immer ein guter Hinweis. Aber im Endeffekt, der eigene Magen entscheidet, ob man das, was man da konsumiert, ob das gut für einen ist. Man merkt das sehr schnell, wenn das keine guten Backwaren sind. Hat man so ein Kloß im Bauch.
Vielen Dank, liebe Sophie, dass du als Finanzheldin und Expertin heute zu Gast warst. Ich habe wieder viel gelernt und hoffe, dass alle Zuhörenden ebenfalls etwas mitnehmen konnten. Danke dir und bis bald.
Danke, danke. Ich freue mich. Bis dahin.